Also mit den Kanälen, das haben Sie ja schon mitbekommen, dass Sie verschiedene Kanäle haben. Also wenn Sie nur Englisch verstehen, dann sollten Sie Kanal 6 einschalten. Und der Originalton, was wir sprechen, ist Kanal 4. 5 wäre dann Deutsch, wenn es übersetzt wird. Weiter wird nichts verstärkt, genau wie das vorher auch der Fall war. Und wir werden also heute, jetzt in der nächsten Stunde, das Buch von Anuk Arutragasam vorstellen, die Geschichte einer kurzen Ehe. Und wir werden uns ein bisschen unterhalten, nachdem ich die beiden vorgestellt habe. Wir werden auf Englisch und auf Deutsch Passagen lesen. Und das wird so ein bisschen gemischt vonstatten gehen, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Hier also unsere Hauptperson, Anuk Arutragasam, geboren 1988 und aufgewachsen in Colombo in Sri Lanka mit beiden Sprachen, nämlich mit Tamil und Englisch. Tamil ist die Kindheitssprache, Englisch die Bildungs- und Aufstiegssprache, so hat er selber das formuliert. Seit 11 Jahren lebt er in den USA, studiert dort Philosophie, zuerst in Kalifornien, die letzten 7 Jahre in New York. Interessant dabei ist, wenn man hört, in den USA und hat jetzt sein Buch auf Englisch geschrieben, denkt man natürlich, aha, Creative Writing. Aber wie er mir sagte, war er weder in irgendeinem Creative Writing Kurs noch in einem Literaturseminar. Er ist Philosophiestudent. Das literarische Schreiben ist also unabhängig davon. In seinem Debütroman, Die Geschichte einer kurzen Ehe, geht es um einen Tag in einem Flüchtlingslager im Bürgerkrieg von Sri Lanka. Da treffen zwei Teenager aufeinander, Dinesh und Ganga, weil Gangas Vater für seine Tochter einen Ehemann sucht und Dinesh einfach anspricht. Arrangierte Ehen sind nichts Ungewöhnliches in dieser Kultur, dementsprechend kann man das so machen. Und nach der umstandslosen Heirat verschwindet der Vater. Die beiden Jugendlichen müssen nun sehen, wie sie miteinander umgehen wollen. Es gibt so ein behutsames, anfangs etwas unbehagliches Aufeinanderzugehen der beiden, was sehr schön ist, sehr zart, sehr berührend. Das werden wir in einer der Lesepassagen dann auch kennenlernen. Zumal eben im Hintergrund dieser Situation die ganze Zeit der Krieg weitergeht. Es ist ein Flüchtlingslager, aber es ist nicht sicher. Es wird beschossen. Da fallen Bomben, da gibt es Verletzte, da gibt es Tote. Ich werde den gesamten Bogen des Romans jetzt nicht verraten, sondern mit einer Frage an Anuk beginnen. Beim Lesen hat man den Eindruck, ganz nah und direkt in die Figuren selbst einzusteigen, und zwar in ihr körperliches Erleben der Situation. Dieses körperliche Erleben ist wirklich auf eine ganz besondere Weise literarisch verwirklicht, sodass ich mich gefragt habe, ob dahinter eine Art prinzipieller Ansatz des Schreibens liegen könnte.
I wouldn't say it's my principle in general, but I think it was how I had to approach this book. You were talking about my background. I grew up in very privileged circumstances, very far away from the war. Even though I grew up in Sri Lanka, and Sri Lanka is a small country, you know, it's amazing the disparities that you have in places even as small as Sri Lanka. So I was not affected by any of this. And therefore, the whole project was a project of trying to understand from a distance, from a psychic distance and from a geographic distance, the condition of somebody in such a situation. And, you know, as you were saying, there were bombs falling, there were people dying, 40,000 people according to the UN, 40,000 civilians. It was a very traumatic situation, and to me, I guess part of what is how I was understanding trauma in this novel was trauma is a condition in which part of which involves the separation of the inner and the outer. So thoughts, feelings, emotions, moods, all of these get lost. They no longer make it to the face. They no longer make it to the voice. They no longer find outer expression. There's a, you know, when if you talk to somebody who's been traumatized in this severe way, there's this sense that you're not quite seeing what they're talking about. They would talk about what happened, but they would do it in a very monotone voice. as if they are reciting something from a book, or as if they're talking about something that has not happened to them, because there's this separation. And so I guess one of the tasks in writing this book is, how do you write about the mental life of somebody who does not have access to their mental life?
Mm-hmm.
And so for me, and how do you write about somebody also has gone through experiences that you have not gone through, who you cannot identify with on this level? And so for me, the one commonality between Dinesh and myself is that we both have bodies, and that he has to go through certain kinds of bodily processes, sleep, walking, urinating, defecating, touching, that I have to go through, that everybody has to go through. And so to me, this was in a situation in which the mind has been destroyed. This was the only thing I felt that I could, the only way I could enter into such a person.
Mm-hmm. Über die Körperlichkeit, die sozusagen die Psychologie ersetzt, weil der Geist nicht mehr in dem Sinne psychologisch anwesend ist. Also eine Art Psychologie des Körpers, wenn man so will. Das macht, glaube ich, das Buch besonders. Wir werden das bei den Lesestellen auch tatsächlich noch mal deutlicher hören und illustriert bekommen. Ich möchte aber jetzt auch natürlich unseren zweiten Gast hier vorstellen, Hannes Meyer, den Übersetzer, geboren 1982, der mit seiner Familie in Wuppertal lebt. Er hat in Düsseldorf Literaturübersetzen studiert, aus dem Englischen und Französischen, und schon eine stattliche Werkliste. Beim Übersetzen geht es ja immer um die Einfühlung in eine Erzählerstimme und ihre Haltung, um die Geschichte des Buches auf Deutsch neu erzählen zu können und dann hoffentlich eine äquivalente Wirkung erzielen zu können. In welchen Zustand hat dich dieser Text versetzt als Grundlage der Übersetzung?
Ja, ich finde, trotz allen Schreckens, allen Leids, aller Gewalt hat der verströmte Text Ruhe und hat auch, ich finde, auf den Leser eine beruhigende Wirkung in gewisser Weise. Die Figur Dinesh und auch der Erzähler gehen immer sehr behutsam mit allem um, was der Erzähler beschreibt, was Dinesh tut. Und ja, diesen Gegensatz muss ich rüberbringen, also die Ruhe der Sprache rüberbringen und dabei lebendig bleiben gleichzeitig.
Mhm. Mhm. Und das ist natürlich in einer Kriegssituation, die da erzählt wird, fast wie ein Widersinn, weil man ja denkt, Krieg muss eben ständig Aufregung und Lärm sozusagen transportieren. Ich denke, statt jetzt weiter darüber zu sprechen, lassen wir das Buch sprechen und hören uns eine erste Passage an, in der Dinesh allein ist, und wir werden jetzt gleich erfahren, wie er sich fühlt, wie es ihm geht. Und Anouk beginnt.
Dinesh moved quickly at first through the darkness of the canopy, in spite of being unable to see the ground in front of him. It felt pleasant to use his legs vigorously after having sat down for so long, to feel the pressure in his feet and the strain in his calves as they lifted up the weight of his body with each step. He moved surely and without hesitation along his habitual path, and then as the trees gradually thinned and the darkness let up, he found himself slowing down, not so much from fatigue as from a kind of nervousness about what would happen on his way through the camp. His movement became more tentative, and then finally, at the edge of the jungle, he came to a stop. The sky, immense and empty, opened out over him. The half moon was brightly visible, except for brief interludes in which whorls of translucent cloud passed beneath, and it gave out a soft blue backlight that seemed wholly without source. Stretching out in front of him, each tent in the vast settlement absorbed and reflected this light, like a nighttime gathering of wraiths with nowhere to hide. The dull thudding of artillery and gunfire could be heard in the distance, but the camp itself felt cocooned in silence, as though the fighting that was raging on nonstop to the north, west, and south was a blanket in which the camp was swaddled rather than something that could enter and destroy it at will without warning many times a day. Careful not to disturb the pervasive stillness, Dinesh began walking quietly through the periphery of the camp. Most of the evacuees were inside their tents, together with their families and things, but many were sleeping under the open sky, on the ground and in uncovered trenches, individually and in groups of up to 4 or 5. Observing them as he passed into the more populated sections of the camp, Dinesh found himself filled slowly with the sacredness of being awake in a place in which everybody else was asleep.
Bemüht, die alles durchdringende Stille nicht zu stören, ging Dinesh leise durch den Außenbereich des Lagers. Die meisten Evakuierten waren in ihren Zelten, bei ihren Familien und Sachen, aber viele schliefen auch unter freiem Himmel, auf dem Boden oder in offenen Gräben, einzeln oder in Grüppchen von bis zu 4 oder 5 Personen. Während er diese Menschen ansah und in die belebteren Teile des Lagers vordrang, wurde Dinesh erfüllt von einem Gefühl der Heiligkeit, wach zu sein unter so vielen Schlafenden. Die gerade erst Eingeschlafenen erkannte er leicht an der gerunzelten Stirn und den geschürzten Lippen, an der mühsamen Anstrengung, die Welt auszusperren, die ihnen noch ins Gesicht geschrieben stand. Die Muskeln angespannt, die Augen fest zugekniffen, als wollten sie nichts von außen eindringen lassen, kämpften diese eng zusammengekrümmten Körper um den Schlaf oder gegen das Aufwachen, wofür ihnen das nächste Bombardement die Ruhe nahm. So wie er früher, wenn er morgens zu früh aufgewacht war, sich geweigert hatte, die Augen zu öffnen und stur vorgegeben hatte, noch zu schlafen, obwohl er genau wusste, dass er bald aufstehen und sich wieder der Welt würde stellen müssen. Die Körper derjenigen dagegen, die schon länger schliefen, waren entspannt. Ihre Kiefer waren erschlafft, ihre Gesichter waren friedlich und unangestrengt und zeigten keine Anzeichen eines Abwehrkampfes gegen die Welt mehr. Die meisten hatten ihre Taschen als Kissen unter dem Kopf oder die Arme und Beine darum geschlungen wie um Teddybären. Aber sie krallten sich nicht mehr daran fest und hatten sie oft sogar losgelassen. Ihre unmittelbare Umgebung schien sie nicht mehr zu kümmern. Als hätte sich ihr Blick mehr oder weniger nach innen gerichtet, weg von ihren Augen und Ohren, Händen und Füßen. Die meisten träumten, ihre Lippen zuckten und Augenlider flatterten wie bei Ganga. Ihre Finger und Zehen krümmten und entkrümmten sich, während ihre Besitzer im ungewissen Reich wankender Dinge und obskurer Gefühle schwebten. Zum Teil noch in dieser Welt, aber hauptsächlich außerhalb, während einige anscheinend ganz loslassen konnten. Den Mund geöffnet, die Arme und Beine von sich gestreckt, das Heben und Senken der Brust so schwach, dass man kaum wusste, ob sie überhaupt noch atmeten, hatten sie anscheinend aufgehört zu träumen und sich in einem tieferen, zeitloseren Schlaf verloren. Es war, als hätten diese Schlafenden sich vollständig von der Welt abgekoppelt, nicht nur von ihren Objekten, sondern auch von den Formen, durch die diese Objekte normalerweise wahrgenommen werden. Als wären sie davongegangen und hätten ihre Körper ungeschützt im Lager zurückgelassen, im Vertrauen, dass sie in Sicherheit waren, auch wenn jederzeit Metallsplitter vom Himmel regnen konnten.
It was as though, having relinquished totally the world outside them, these sleepers were in the presence now of something special, of something elusive and beautiful that had appeared or become visible inside them and which completely ensnared them. As when one peers into the bottom of a well that is momentarily unused, in which the movement of water is calmed and even the gentlest ripples on the surface have stilled, and looking down one can see the things that have remained silently unnoticed at the very bottom all the long years of its use. Unable to pull away, one was drawn closer and closer inside. And just as even an insect skating lightly across the water's surface might suffice to call back one's attention from the depths, make one blink and turn away, Dinesh was afraid that even the slightest movement he made might take those people lost deep in sleep away from what they had found.
Während er den schlafenden Menschen des Lagers vorbeiging, fragte sich Dinesh, ob er sich in den letzten Monaten nicht doch mehr Mühe hätte geben sollen, einzuschlafen. Nicht nur, weil er müde war, sondern weil er vielleicht, wenn er nicht schlief, etwas verpasste, was er nie mehr würde erleben können. So viele Jahre hatte er versucht, Schlaf zu vermeiden, ihn als eine von vielen Ablenkungen vom zentralen Lebenszweck abzuwehren, den er zwar nie so recht hatte identifizieren können, auf den er aber dennoch sehnlich wartete und vor dem er hoffte, er würde sich vielleicht irgendwann am Nachthimmel offenbaren. Selbst wenn er müde gewesen war und früh hatte aufstehen müssen, war er immer lange aufgeblieben. So würde er sich dadurch in die Lage bringen, Erfahrungen zu machen, die das Leben ihm vorenthielte, wenn er einschlief. Aber vielleicht war das falsch gewesen. Vielleicht hätte er bereitwilliger einschlafen und empfänglicher für das sein sollen, was der Schlaf bereithielt, was er in diesem Moment den Menschen um ihn herum gab. Denn hasst man nicht jede Störung, wenn man schläft? Ist man nicht immer dazu bereit, für den Rest seines Lebens weiterzuschlafen? Auch jetzt weigerte er sich zu schlafen. So als würde sich, wenn er wach blieb, etwas ereignen, was die lange Anstrengung des Wachbleibens wieder wettmachte. Aber was für eine Belohnung konnte das schon sein? Was konnte es jetzt noch bringen, weiter wach zu bleiben? Er hatte sich waschen wollen, damit Ganga ihn anerkannte. Aber selbst wenn es half, würde er immer noch warten müssen, bis sie aufwachte und es merkte. Also hätte er ebenso gut schlafen und sich stattdessen am Morgen waschen können. Dann hätte er ihr auch Bescheid sagen können, bevor er sie allein ließ. Wenn er wollte, konnte er natürlich immer noch umkehren. Ganga schlief sicher noch ruhig auf der Lichtung und wahrscheinlich hatte mittlerweile auch sie sich im Tiefschlaf verloren. Noch konnte er zurückgehen und neben ihr einschlafen, sich zusammenrollen, die Hände unter den Kopf legen und selbst in diesen tiefen, ahnungslosen Zustand abdriften. All das konnte er haben, wenn er zurückging und sich neben Ganga legte. Aber er war jetzt schon weit genug gekommen und fast am Brunnen angelangt. Es würde gut tun, seinen Körper zu reinigen und auch das Einschlafen würde schöner sein, wenn er sauber war. Fürs Erste wollte er wach bleiben.
Vielen Dank. Dankeschön. Ja, wir hören das, wir hören diese kleinen Details, diese Dinge, die uns vielleicht ganz alltäglich vorkommen, wie eben schläft man oder nicht, wie gut schläft man, jetzt gehe ich mich waschen und diese Dinge. Und begreift, dass die in so einer Ausnahmesituation eines Flüchtlingslagers im Krieg eine ganz andere Bedeutung erlangen und tatsächlich auch teilweise an die Stelle dessen treten, was man durch Reflexion, durch ja, psychologisches, durch Gefühle vielleicht ansonsten einfach verarbeitet oder für sich interpretiert. Anouk, man liest das Buch und denkt spontan erstmal, der weiß genau, wovon er spricht. Das muss er erlebt haben. Nun haben wir gerade gehört, du hast es nicht erlebt. Wie hast du dich dem Stoff denn dann genähert? Woher wusstest du, in was du dich beim Schreiben einfühlen willst? Oder was war dein Material?
A number of things. I didn't realize actually that I was going to write a novel. I was just writing scenes actually. The thing that I saw that led me to writing those scenes initially. A number of pictures and videos that started circulating on the internet. Actually, these days, almost any war, anywhere in the world, you can find an endless trove of very disturbing videos, very disturbing photos spread out on the internet, not on Facebook or Instagram, of course, but in various hidden places. A lot of this material started surfacing in the months after the end of the war, and I came into contact with it. And it had a very visceral effect on me. You know how they say that the light that you watch, that you see around you, the light that comes from the sun comes many, many millions of years after it has actually been emitted. This was the same quality, because I saw these photos, photos of suffering. You could look at the people suffering, all after it was over. So it's a strange feeling to come into contact with such vivid and such visceral suffering when it's all over, when there's silence. Which is why silence is, you know, plays such a, I guess, strong role in this novel, because now there's actually nothing that can be done. And it affected me very viscerally, and I simply started writing, and I didn't know that it was going to be a novel. It only became clear subsequently, I guess. And there was, at some point, there was a decision, okay, shall we spend the next 2.5 years looking at these pictures every day. Not that it was, not that it involved suffering on my part, but you know, it was a decision that I had to make. I think, like, deciding what kind of novel to write, if you're a novelist, is deciding what kind of life to live for the next 2 or 3 or 4 years. So at some point I thought, okay, I will do this. It became a little bit more straining as time went by, and at a certain point, my sister told me, Anouk, you should stop working on this. You're becoming quite a hateful person. And so I went through it quite quickly. I finished the last 3 or 4 chapters in a few months. And then I put it away. And unfortunately, I still have to come to events like this. but yeah, at some point I decided, and then I just finished. Yeah. Mm-hmm.
Ja, und du hast selber darüber gesprochen, dass die Stille so eine große Rolle spielt. Und du sagst, die Stille in dem Moment, wo etwas schon vorbei ist und diese Stimmen eben gar nicht mehr in der Gegenwart zu hören sind. Aber es ist ja tatsächlich auch in der Art, wie du es erzählst. Also selbst in dem Moment, in dem alles passiert, das ist eine merkwürdige Stille wirklich gibt, während man das liest. Hannes sprach von der Ruhe, die das Buch ausstrahlt beim Lesen. Hat das damit zu tun, dass die Psychologie des Körpers, von der du vorher gesprochen hast, dass die etwas Stilles ist? Oder bedeutet Stille für dich in deiner Wahrnehmung der Welt nochmal was Zusätzliches, was anderes? Dass sie so eine große Rolle spielt.
Okay, this is a difficult question. There are many kinds of silence. There's a silence that follows an argument. There's a silence that follows sex. There's the silence that comes after a party has ended. And in this book also, there are many different kinds of silence. Actually, one name that I was going to give the novel was A Taxonomy of Silences, because it's a collection of different silences. I would say there's a scene in this book that actually talks about this, but this is just one kind of silence, but it's a kind of silence that's important to me as a writer and in writing this book, and I think it's important in any text that I write. The silence that comes when two people are having a conversation in which each person is truly communicating to the other person, you get the sense slowly that if the conversation is real and therefore it's trying to reach something, it's striving for something, each person makes a move and they get closer and closer and closer. And in a way, the point of such conversations is to capture a mood or capture a feeling. And then when it's been captured, to simply dwell in it. For a conversation to reach a point at which conversation is no longer possible. Wittgenstein, I have to mention a philosopher, I suppose, because I'm a PhD student. he writes a lot about silence, and his first book, the Tractatus Logico-Philosophicus, he talks about his book. The function of his book is, it's like a ladder. It's a ladder that you use to climb up onto another level, and once you reach your destination, you kick away the ladder. The text itself is a ladder, and it has no other function. And I also view conversations often, good conversations, in this way, and I also often view texts in this way. The point of a text is to bring you into a certain kind of mood or into a certain kind of way of being that once you have achieved, you simply dwell in it. Everybody knows the feeling when you have finished a book, you put it down, and you don't want to talk to anybody for at least a little bit. In this case, the silence and the mood was a mood of, I think, a certain form of being present, a certain form of being attentive to the present. And so this is why in various ways nothing happens really in the text. Mm-hmm. Or a thing happens and then they simply dwell. I don't know if this answers your question.
Well, I mean, jede Antwort, die du gerne geben möchtest auf die Frage, ist natürlich die richtige Antwort, weil ich es ja von dir wissen wollte. Nein, es ist einfach so spannend, wie präsent das Schweigen ist oder die Stille ist. Und deswegen hat es mich einfach interessiert. Und ich denke, auch wenn du über ganz andere Themen schreiben wirst, werden wir das wieder finden. Denn ich glaube, das ist einfach den Stil, wie du schreibst, auch charakterisiert. Noch eine andere Frage, die mich interessiert hat. Du hast gesagt, Tamil ist deine Kindheitssprache und Englisch eben die Bildungssprache sozusagen. Hast du auch vor, auf Tamil zu schreiben? Und wie wird das dann sein? Ein Kinderbuch?
yes, I do. I do. I wasn't educated formally in Tamil, only for 1 year. And so in the last 10 years or so, I've been educating myself, because the spoken form of Tamil is quite different from the written form, so it's not something you can move from one to the other very easily. Children's books. Okay.
Es war vielleicht ein Scherz wegen Kindersprache.
Here's an answer. So I write in English, or this book was published in English, and as you know, one of the things about the English language is that it has taken over all countries, all languages. and all communities, and the ones that it hasn't taken over, it's slowly in the process of taking over. I mean, it won't last forever. Every language has its downfall. I don't know if we'll get to live to see the downfall of English, but I'm hoping that we will. And when a language is so spread out, you don't know who you're reading to. Now, say if I write in Tamil, there are many different kinds of Tamils. People who agree with me, people who disagree with me, people with political opinions that I share, those that I don't, people from different castes, people from different religious groups. But because they speak the Tamil language, they have a certain connection to a certain piece of land in South India and northern eastern Sri Lanka, and they have a connection to a certain history, to certain music, to certain song. And what this means is that even if I am not in agreement, or if I'm very different, I could be very different, you know. I've lived in New York for 7 years. I'm very, very different from most Tamils in Sri Lanka. There's some shared history and shared culture, which means I, in a way, I know who I'm talking to. Mm-hmm. Now, with English, you don't have this. When you write in English, you know, anybody could be paying attention. And the thing is, if you think about the things you're willing to say or the things you're willing to share, you don't share it with anybody. Mm-hmm. You don't go up to the person who works at the grocery store and, you know, tell them intimate things about your life. No, you say it to certain people in certain situations. And when you write in English, you don't have this control. You don't have this intimacy. And this is one reason I would never write nonfiction in English. Mm-hmm. Because I don't want to show myself to all of these clowns who are who are reading and writing in English all over the world, who I don't have anything in common with. So I think when I start to write in Tamil, I will be able to write in a mode that is more confessional, mm-hmm. and I share more of myself. Mm-hmm. I think, yeah.
Du bist der erste Schriftsteller, der willentlich die Zahl seines Publikums einschränken will. Das finde ich, aber ich verstehe warum. Schauen wir uns mal die Übersetzung an. Hannes, wir haben ja schon gehört in dem Text, dass die Sprache dieses Autors lebt von den langen Bögen, von den schwerelos wirkenden Satzgebäuden. Das kann das Deutsche natürlich genauso wie das Englische, aber nicht automatisch. Wie bist du damit umgegangen, der Satzbau? Wie bist du daran gegangen?
Ja, also das Englische setzt ja immer gern Partizipien und Infinitivkonstruktionen ein, also thinking this, he did that. Und dann kann man quasi einen ganzen Nebensatz in ein kleines Wort packen. Und dadurch kann man und tun die Autoren auch große, lange, elegante Sätze formen. Und dieses Partizip Präsens, also das Being, das Tuend, ist auf Deutsch sehr hässlich. Man kann das dann aufdröseln und eben alles in Nebensätze umbauen. Und dann wird das doppelt so lang und ist immer noch nicht schön. Das heißt, man muss dann irgendwie wieder, ja, man muss sich selber den Satz erklären, wie er funktioniert. Und dann muss man ihn wieder ein bisschen elegant zusammenschnurren lassen. Ja, ich habe da mal ein Beispiel. Ich habe einmal aus dem zweiten Teil jetzt, ne?
Ja.
Genau, aus dem Abschnitt, den wir gleich noch lesen, habe ich einen langen Satz genommen und den habe ich einmal in einer, ich sag mal, Rohübersetzung, also die Langform, bevor man sie aufgehübscht und verschlankt hat. Er konnte es in gewissem Maße ertragen, wenn sie ihn für fragil oder versehrt hielt. Es war nicht angenehm, aber er hatte keine Wahl. Doch was er nicht ertragen konnte, war, ihr in die Augen sehen zu müssen, während sie gerade bei solchen Gedanken verweilte. In der Art vielleicht, dass man, wenn man jemand die Tür ohne Vorwarnung aufreißt, während man sich umzieht, feststellt, dass es unmöglich ist, der Person in jenem Moment, obwohl man mit ihrer direkten Gegenwart konfrontiert ist, in die Augen zu sehen.
So, das ist alle ein mitgekommen? Langer Originalsatz. Ich glaube, alle Übersetzer lachen, weil sie merken, so wäre das, wenn man interlinear am Satz entlang übersetzen würde, was ja jetzt kein falsches Deutsch war, aber von Literatur doch ein Stück entfernt. Ja.
So, und jetzt die verschlankte Variante. Wenn sie ihn für angreifbar oder versehrt hielt, konnte er das einigermaßen ertragen. Das wäre zwar nicht angenehm, aber wohl unvermeidlich. Doch er konnte ihr einfach nicht in dem Moment in die Augen sehen, als sie über solche Dinge nachdachte. So wie man vielleicht einer Person nicht in die Augen sehen kann, die ohne Vorwarnung ins Zimmer kommt, während man sich gerade umzieht, auch wenn man unmittelbar mit ihrer Gegenwart konfrontiert ist.
Ich finde das, genau. So, dieser winzige Einblick in die Werkstatt, wie man tatsächlich die deutsche Sprache mit ihren Möglichkeiten nutzt, um das, was die Englische mit ihren macht, hat vielleicht ein bisschen illustriert, was, glaube ich, bei jedem Satz in diesem Buch vonnöten war. Wie viel ist davon Sprachgefühl und geübtes Handwerk, also sozusagen vielleicht doch gleich die anderthalbte Fassung oder sogar die erste? Und wie viel ist Analyse? Also wie funktioniert das bei dir?
Bei mir ist es größtenteils ja, gelernt. Also mache ich, glaube ich, automatisch das meiste. Natürlich muss ich hinterher noch zusammenstreichen und also gucken, perfektionieren, sage ich mal. Aber ich bin meistens mit meiner ersten Version schon relativ zufrieden. Aber gut, ich bin ja auch kein Lektor, die können das dann besser.
Da passiert dann vielleicht noch mal ein bisschen was. Genau. Aber ja. Und natürlich ist auch klar, dass nicht alle Punkte, die du jetzt hier geändert hast von Version 1 zu 2, also sind ja nicht alle nur satzbaubezogen. Es gibt ja auch viele Wortentscheidungen, semantische Entscheidungen, die es braucht, dass wir dann wirklich ein Stück deutschsprachiger Literatur vor uns haben. Aber ich finde es schön, dass wir uns die Zeit nehmen konnten, kurz mal zu demonstrieren, dass eben Übersetzen bedeutet, schreiben wie der Autor, aber mit den Mitteln der anderen, der eigenen Sprache. Das konnten wir jetzt ein bisschen sehen. Es ist so, dass wir ja in der Passage, die wir gerade gehört haben, auch zwei verschiedene Zeiten drin hatten. Also es gibt die Erzählzeit, die Vergangenheit, in der das spielt, aber plötzlich springt das ins Präsens. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist, es kommen in dem Text, in dem Buch meiner Meinung nach überzeitliche Wahrheiten vor. Und das Englische hat sie, also kann sie auch im Präsens ausdrücken, aber nicht so häufig wie im Deutschen. Ich glaube, das Deutsche macht sie, tut solche überzeitlichen Wahrheiten strikter in den Präsens. Wollen wir mal einen Satz vorlesen? Could you read this bit?
When you were asleep? When you were asleep, you always hated disturbances after all. When you were asleep, you're always happy to stay that way for the rest of your life.
Genau, das habe ich dann eben auf Deutsch in den Präsens gesetzt. Denn hasst man nicht jede Störung, wenn man schläft, ist man nicht immer dazu bereit, für den Rest seines Lebens weiterzuschlafen. Also solche ganz allgemeinen Aussagen stehen im Deutschen eher im Präsens als im Englischen. Es gibt aber auch Stellen im Buch, da ist es eher, da sind ähnliche, werden ähnliche Sachen ausgedrückt. Aber da steht der Aspekt im Vordergrund, dass Dinesh in der Erzählzeit diesen Gedanken erlebt. Also das muss man auslegen, muss man interpretieren. Das sind jetzt keine mathematisch handfesten Entscheidungen, aber muss man eben gucken, wie man das löst.
Ja, also das noch ein zweiter kleiner Einblick in die Anforderungen, die so ein Text stellt, die jeder Text stellt, aber dieser eben in dieser spezifischen Weise. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal eine Passage hören von euch beiden, in der die beiden jungen Hauptpersonen, also eben Dinesh und Ganga, tatsächlich zusammen sind. Also sie sind sich schon begegnet, der Vater hat sie schon einander vorgestellt und sie haben auch das erste Fremdeln ein bisschen überwunden, aber nun sind sie tatsächlich beieinander und ihnen wird langsam klar, dass sie jetzt den Rest des Lebens oder die nächste Zeit, solange sie da irgendwie verheiratet sind, sein wollen, miteinander verbringen werden und was das nun bedeutet. Steigen wir doch da mal ein.
Where do you go during the shelling? Do you stay here? No. He shook his head and motioned east. There's an upside-down boat about 5 minutes from here. Some fisherman must have dragged it into the jungle instead of leaving it by the shore. Usually I crawl inside that. It's quite big. Both of us can definitely fit inside. Is it strong enough to guard against the shrapnel? Yes, the wood is very thick. Shrapnel is less of a problem in the jungle anyway because of all the trees. But if you want, we can dig a trench beneath it tomorrow just in case. We can think about it tomorrow. Maybe it would be for the best. I can do it by myself in the morning. It won't be difficult. Ganga nodded her head in acquiescence, as if the suggestion was acceptable to her or even pleasing. She drew back a few strands of hair that had fallen over her face and then tucked her hands back under her thighs. There was a looseness in the way she moved her body that made her seem more comfortable than earlier in the day, more relaxed, less on guard. Dinesh too felt more at ease, no longer worried about whether they had to resume their marriage from scratch. It was as though in the brief period of time in which they had been separated from each other, they had actually grown closer to each other, more understanding or more aware of each other. Maybe some deep inner affinity between them was being uncovered, Maybe their new comfort was a sign of some more ancient understanding that had always existed between them. Though probably not, Dinesh knew, for however pleasing these possibilities might have been to consider, the actual explanation was probably more mundane. Even in normal life, after all, the second meeting with a new person was always much easier than the first, the third easier than the second, and so on, even if nothing concrete changed between these meetings. It was in the time between meetings that each body came to terms with all the newness and strangeness of another body, after all, to its smell and presence and speech and manner. It was in the periods of separation that the muscles and nerves of each person were molded and tuned in response to the other, so that when the two bodies met again, there was, suddenly, much less awkwardness or difficulty. When it came to getting to know a person, the periods of time spent apart were just as important as the periods spent together, and probably that was why things were easier now between them, not because they were in some way meant or destined for one another. There was silence except for the soft back and forth of their breathing, Ganga's light and regular, Dinesh's heavy and a little faster. The rhythms of their rising and falling chests accompanied each other, softly in parallel, intersecting occasionally when they fell out of phase and gradually drawing back together. Dinesh wiped away the tiny drops of sweat that had formed across his forehead and drew his hand back across his hair, still cool and wet from bathing. Even if they'd only gotten more used to each other, even if their new ease around each other was unremarkable, even predictable, still he couldn't help feeling hopeful that it could be a conduit through which something further and more intimate might pass between them. Dinesh shifted his body a little closer to Ganga and tilted towards her so that they were separated by no more than a foot. "Do you work in the clinic every day?" Ganga glanced at him and looked back down. "On most days, whenever I can. I've seen you there once or twice. I've gone to help a few times too, but only immediately after the shelling, to help move the wounded. I can't imagine working in the clinic every single day. It must be difficult, no, with all the blood and everything? You must be a selfless person." Ganga pulled her hands out from under her thighs and clasped them once more neatly over her lap. "I only go there for my own sake," she said without looking up. "It's good to have something to do, whatever it is. It's better than having to wait." "You go there to be distracted?" Ganga opened her mouth to say something, then stopped.
"Du gehst dahin, dich abzulenken?" Ganga öffnete den Mund, sagte dann aber doch nichts. Dinesh wartete, aber sie legte nur den Kopf auf die Seite und schaute sich weiter ihre Hände an. Nicht etwa, als hätte sie seine Frage nicht gehört, sondern eher, als wäre sie gar keine Frage gewesen oder als wäre ihr Schweigen schon Antwort genug. Ihre Lippen blieben eine Weile geöffnet, bis sie sich dann doch schlossen und sie sich nach rechts beugte, eins der Steinchen von der Bettumrandung aufhob und es geräuschlos auf der Handfläche herumrollte. Dinesh verspürte den Drang, etwas zu sagen. Er wollte auf ihre Stille reagieren, sie akzeptieren und alles anerkennen, was sie enthielt, aber es schien unangemessen, sie mit Worten zu unterbrechen. Natürlich hatte es auch vorher schon Stille zwischen ihnen gegeben, als sie nach der Heiratszeremonie wie gelähmt dagestanden und als sie zum ersten Mal auf der Lichtung nebeneinander gesessen hatten. Und dann später, als sie im Lager gemeinsam gegessen hatten. Doch diese Stille kam ihm irgendwie anders vor. Die vorherige Stille war die zwischen zwei Menschen in verschiedenen Welten gewesen. Dieselbe Stille, wie sie zwischen allen Menschen im Lager herrschte. Eine Stille zwischen zwei Menschen, die durch eine Wand aus glatt poliertem Stein voneinander getrennt waren. Die jetzige Stille dagegen war eine, die sie verband und nicht trennte. Eine Stille, die Luft zwischen ihnen auflud, sodass sie beide die kleinste Bewegung des anderen sofort spürten und ihre Körper gemeinsam in einem Bereich außerhalb der Zeit gehalten wurden. Über ihnen hellte sich der Himmel auf, als der Mond wieder hinter einer schweren Wolkenmasse hervorkam. Und alles, was eben noch in Dunkelheit gehüllt war, wurde nun erleuchtet. Schwach schimmerte der blau-purpurfarbene Stoff des Saris unter ihnen und vor ihnen wurden die dunklen Grüntöne der Fahne und das Grau und Braun der Bäume sichtbar. "Ich gehe da auch deshalb hin", sagte Dinesh leise. Selbst wenn man mit niemandem redet, tut es gut, ab und zu mal unter Menschen zu kommen und sich zu bewegen. Gangas Gesichtsausdruck änderte sich nicht, aber sie hörte auf, mit dem Steinchen zu spielen, das jetzt auf der Mitte ihrer Handfläche lag. Sie starrte es eine Weile an und legte es dann wieder an seinen Platz. Sie schaute Dinesh an und nickte in Richtung des Zierrandes. "War das schon hier?" "Was?" "Lagen die Steine schon so da, als du zum ersten Mal hier warst?" Er schüttelte den Kopf. "Die habe ich da selber hingelegt, als Umrandung. Auf die Idee bin ich gekommen, als ich die Steine aus dem Boden gesammelt habe." Ganga zeigte auf den Hügel am Kopfende. "Hast du den auch gemacht?" Er nickte. "Ich habe die Erde zusammengeschoben, als Kissen. Komisch, dass du dir so eine Mühe mit dem Schlafplatz gegeben hast, wo du doch selber gar nicht schlafen kannst. Dines schaute kurz Ganga an und dann hoch in die Bäume, am Rand der Lichtung. Wolken zogen vor dem Mond vorbei und der Himmel verdunkelte sich. Die Bäume und Sträucher um sie herum nahmen wieder ihre kaum unterscheidbaren Schwarz- und Dunkelblauschattierungen an. Es war wieder still bis auf ihre Atemgeräusche, deren Frequenz sich etwas angeglichen hatte. Ihr Atem war ein kleines bisschen schneller, ein bisschen schwerer geworden, seiner eine Idee langsamer und ruhiger. Über ihren Köpfen summte leise ein Moskito vorbei und verschwand wieder in der Dunkelheit. »Warum kannst du nicht einschlafen?« Dines schaute Ganga kurz an, die ihn forschend musterte, dann wandte er den Blick schnell in die Bäume. »Ich weiß nicht. Ich lege mich hin, mache die Augen zu, kann aber aus irgendeinem Grund nicht schlafen.« »Gar nicht?« Dines spürte Gangas fragenden Blick auf sich ruhen, starrte aber weiter in die Dunkelheit vor sich. Es war nicht so, dass er Angst hatte, Ganga könnte ihm ansehen, wie sehr ihn die letzten Monate mitgenommen hatten, denn das hatte sie sicher schon aus seiner Schlaflosigkeit und dem Ausdruck von Scham in seinem Gesicht geschlossen. Wenn sie ihn für angreifbar oder versehrt hielt, konnte er das einigermaßen ertragen. Es wäre zwar nicht angenehm, aber wohl unvermeidlich. Doch er konnte ihr einfach nicht in dem Moment in die Augen sehen, als sie über solche Dinge nachdachte. So wie man vielleicht einer Person nicht in die Augen sehen kann, die ohne Vorwarnung ins Zimmer kommt, während man sich gerade umzieht, auch wenn man unmittelbar mit ihrer Gegenwart konfrontiert ist. Wenn man in einem solchen Moment Blickkontakt herstellt, sieht man sich unwillkürlich durch die Augen des anderen und wird mit Dingen konfrontiert, deren man sich schämt, die man bisher vor sich selbst verbergen oder die man ignorieren konnte. Und deshalb war es in diesen Situationen so wichtig, die Augen abzuwenden, noch bevor man seine Blöße bedeckte. Dinesh senkte den Kopf und richtete den Blick auf seinen Schoß. »Nein«, erwiderte er leise.
Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Sie haben einen kleinen Eindruck bekommen davon, wie die Geschichte einer kurzen Ehe als Text funktioniert. Lassen Sie es nicht entgehen, sich nicht entgehen, das ganze Buch zu lesen. Denn es ist tatsächlich über die Geschichte eines Tages eine Situation, in der Sie sehr spürbar vermittelt bekommen, was so eine Lebenssituation tatsächlich bedeuten kann. Ich habe einige Bücher in meinem Leben schon gelesen, auch einige, die vom Krieg handelten, aber ich habe noch keins gelesen, was mir das tatsächlich so deutlich fühlbar gemacht hat. Und das ist was Besonderes. Kriegen wir nicht jeden Tag. Also, lesen Sie die Geschichte einer kurzen Ehe von Anup Arupagasan.